Gut, wir haben ja von den Grundlagen der Rechnernetze angefangen. Lokale Netze war ja ein Teil, die speziell mit dem Ethernet oder mit dem Wireless LAN. Dann gibt es das entsprechende Weitverkehrsnetz. Und da geht es halt darum, dass man die lokalen Netze miteinander verbindet. Und wichtig ist so, dass dieses WLAN nicht jetzt von einer einzelnen Organisation verwaltet wird, sondern da gibt es unter Umständen einige. Beispielsweise ist auch so, dass die Telekom da dazugehört, die dann entsprechende Weitverkehrsanbindungen zur Verfügung stellt. Und dementsprechend ist es auch so, dass hier die lokalen Netze an dieses Weitverkehrsnetz halt dran gehängt werden. Und man kann also hier sagen, das Internet ist mehr oder weniger dann so ein Verbund von Rechnernetzen, speziell also lokalen oder Stadtverkehrsnetzen. Und ein wichtiger Punkt ist halt hier die Nutzung von TCP/IP, das quer über alle Netze halt stattfindet. Die Zugangsstruktur ist so, dass hier das, kann man sagen, dass wir also hier dieses Weitverkehrsnetz und dagegen hier auf der Ebene hätte man die entsprechenden lokalen Netze. Und alle lokalen Netze haben sozusagen ein Gateway, mit dem sie in das Weitverkehrsnetz reingehen. Und wichtig ist so, dass sie hier ein Hochgeschwindigkeitsnetz haben und typischerweise sind die alle auf Glasfaserleitungen. Das heißt also, die sind fast alle sind hier mit optischer Übertragung ausgelegt, weil es einfach schneller ist. Zusätzlich ist es so, dass sie hier redundante Übertragungen haben. Sieht man also hier, wenn dieser Teil ausfällt, dann kann man eine Übertragung über den Weg machen. Gut, das ist jetzt nur leicht redundant und typischerweise ist das Ganze sehr viel redundanter ausgelegt. Und vielleicht noch eins hier, so die Übertragungsleitungen, das sind meistens Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Hier ist es so, da kann man sagen, da habe ich ein Kabel und da hängen alle dran. Dagegen hier sind es Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und Teil von dem Weitverkehrsnetz sind die sogenannten Router oder Router. Die sind dafür zuständig, wenn hier eine Übertragung kommt, zum Beispiel eine E-Mail, herauszufinden, welchen Weg muss diese E-Mail durch das Netz nehmen, damit es beispielsweise hier ankommt. Und da steht einmal zur Auswahl, welche Wege gibt es überhaupt. Dann wird betrachtet, wie ist die Auslastung der entsprechenden Wege, dass also nicht Teile komplett frei sind und andere total überlastet. Dann geht es auch darum, im Sinne von Policies, es kann sein, dass dieses einem dem Netzbetreiber gehört und jetzt wird man natürlich versuchen, hauptsächlich über Leitungen des eigenen Netzbetreibers halt zu gehen, weil man dann entsprechend Kosten spart. Dagegen, wenn man über einen anderen Netzbetreiber geht, muss man möglicherweise Ausgleichszahlungen leisten. Und es gibt also sehr viele verschiedene Kriterien, die hier eine Rolle spielen bei der Auswahl. Der Zugang ist über diese Internet Service Provider. Und da gibt es halt dann noch so Speicherplatz für eigene Webseiten, E-Mail-Accounts oder auch noch andere spezielle Applikationen, je nachdem, was Sie da halt haben wollen. Und dann gibt es halt so Austauschpunkte und meistens ist es so, wenn Sie innerhalb von dem Netz eines Providers sind, dann ist es natürlich für den Provider erheblich günstiger, weil er damit mit seinen eigenen Netzverbindungen arbeitet. Und dagegen, wenn er über Austauschpunkte geht, dann fallen möglicherweise dann Kosten für den Netzbetreiber an. Und das hat natürlich auch die Konsequenz, dass unter Umständen, wenn es einen relativ guten, schnellen Weg gibt, aber der einen anderen Betreiber mit einbezieht, kann sein, dass Ihr Netzbetreiber sagt, naja, das machen wir lieber über die langsame Leitung, weil da sind die Kosten für mich einfach günstiger. Das heißt, es geht nicht immer nur um Performance aus der Sicht des Internet Service Provider, sondern auch, wie viel Kosten sind damit für die Übertragung verbunden. Das Ganze, das ist jetzt relativ ausführlich geschrieben, aber einfach dargestellt ist so, Sie haben hier eine Nachricht und diese Nachricht wird in einzelne Pakete zerlegt. Also hier P1, P2, P3. Und da ist es jetzt so, natürlich, damit die Nachricht hier wieder verständlich ist, muss die Nachricht auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt werden. Aber der wichtige Punkt an dem Ganzen ist jetzt so, dass jedes Paket für sich wird im Netz verschickt. Und damit können die Pakete auch komplett unterschiedliche Wege durchs Internet nehmen. Das ist anders als wie beim Telefonanruf. Beim Telefonanruf, gut, also nicht bei dem internetbasierten, aber bei dem früheren und analogen Telefonanruf war es so, dass Sie am Anfang eine Leitung geschalten haben, dann haben Sie die zwei Teilnehmer miteinander verbunden und dann wurde über diese geschaltene Leitung wurden dann die entsprechenden Sprechbeiträge von den Personen übertragen. Man könnte sagen, auch die Pakete. Und die wurden also alle über dieselbe Leitung übertragen. Und das ist jetzt hier anders. Und da ist es so, dass ein Router bekommt ein Paket und dann schaut er, was ist denn der günstigste Weg jetzt für dieses Paket. Und dann schickt er das also drauf los hier. Und da kann es sehr wohl passieren, dass das P1 also hier den Weg nimmt und das P2 diesen Weg, weil er nämlich festgestellt hat, diese Leitung hier ist relativ überlastet und langsam und jetzt schickt er das den anderen Weg. Und jetzt kann es natürlich sein, dass hier die Pakete auch in unterschiedlicher Reihenfolge hier ankommen. Man könnte sagen, P2 kommt zuerst an, dann kommt P1 an, dann kommt P3 an. Und man braucht also hier sozusagen Sequenznummern, um die Pakete wieder richtig in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen. Und man braucht Informationen, dass diese drei Pakete zu einer Nachricht gehören. Und das wird entsprechend hier in jedem Kopf ist hier eine Information drin. Es gehört zu der Nachricht M. Und der steht bei jedem Paket drin und dann steht eine Nummer drin, 1, 2, 3. Und wenn das Ganze hier ankommt, dann heißt das, es gehört zu M, dann kommt hier zuerst 2 an, dann 1, dann 3. Und da ist es so, jetzt wartet er halt eine Zeit lang und wenn jetzt beispielsweise das hier ankommt und P1 kommt aus irgendwelchen Gründen nicht an, dann ist es so, dass es bestimmte Protokolle gibt, da beispielsweise von E jetzt hat, dass er hergeht und rückmeldet an S und sagt, ich habe also hier das, mir fehlt das Paket 1. Und dementsprechend kann der hier, solange er keine Bestätigung hat, hält der die Pakete vor und kann also dieses eine Paket nochmal auf die Reise schicken. Weil es kann passieren, dass beispielsweise der Router hier überlastet ist und da gibt es bestimmte Verhaltensregeln, dass er sagt, naja, ich werfe jetzt alle Pakete, die eine geringere Priorität haben, die wirft er weg. Das heißt, also gnadenlos schaut nach in das Paket, in den Prioritätsinformationen, wenn es eine niedrige Priorität hat, wirft es weg, ohne dass er jetzt dem oder irgendjemand sagt, ja, ich habe deins weggeworfen, sondern das verschwindet einfach. Und die Endbeteiligten, das sind ja nicht Nutzer, sondern das ist ja dann ihr E-Mail-System, das schaut halt nach, was hier fehlt und muss es dann nochmal anfordern. Und wichtig hier jetzt hat, dass jeder Router hat eine Tabelle, um zu wissen, wie wird jetzt beispielsweise der Rechner erreichbar, wie ist der Rechner erreichbar. Und da wird in regelmäßigen Abständen wird Information ausgetauscht, dass also der sagt, na ja, bei mir ist die Auslastung jetzt 70-80%. Und dann weiß der natürlich, hoppla, unter Umständen gibt's hier ein Problem und kann möglicherweise einen alternativen Weg jetzt für seine eintreffenden Pakete wählen. Also hier, man hat ein dynamisches System, wo dynamisch diese Wege immer wieder neu bestimmt werden und entsprechend auch relativ kurzfristig darauf reagiert werden und regelmäßige Abstände, da rede ich jetzt nicht davon, dass alle Stunde oder alle Tage Informationen ausgetauscht wird, sondern das ist in einem relativ kurzen Bereich, also das kann im Minutenbereich oder auch drunter liegen. Und auf die Weise kann man relativ schnell auf Probleme halt reagieren. Die Animation, die lasse ich jetzt weg und die können Sie sich selber mal anschauen. Und jetzt, wenn man so das Wissenschaftsnetz sich anschaut, mit dem Sie ja an sich zu tun haben, ist so, da hängt ja auch Weihenstephan dran, da ist also nicht hier alles eingetragen und Garching ist sozusagen die Zentrale hier in München, das Leibniz Rechenzentrum, also nicht die Informatik, sondern das Leibniz Rechenzentrum, da hängt also die TU dran, da hängt auch die LMU dran, da hängen aber auch die Fachhochschule in München dran und beispielsweise auch die Max-Planck-Institute. Und da gibt's halt dann hier entsprechende Verbindungen mit Glasfaser. Wellenlängen sind unterschiedliche Glasfaserleitungen. Das ist jetzt halt hier so die, glaube, das ist so um 2010 die Verbindung. Und die Leitungen wurden dann exklusiv halt von der Telekom gemietet. Und da läuft an sich hier ganz normal nur der DFN, also vom deutschen Forschungsnetz, der Verkehr drüber. Das heißt, da gibt's kein Sharing jetzt mit dem normalen Telefonübertragungen, wie man das beispielsweise jetzt hat von, wenn Sie jetzt einen Telefonanruf oder sonst was machen, sondern die Leitungen sind exklusiv von der Telekom an den DFN-Verein vermietet. Und die Telekom macht dann auch entsprechende Aktualisierungen oder ist dann auch so für die Wartung zuständig. Und man sieht schon, es gibt halt hier schon gewisse Redundanzen. Hier, Sie können nach Karlsruhe, können Sie entweder den Weg hier gehen, Sie können entweder hier gehen und Basel, das ist jetzt in der Schweiz, da gibt's jetzt hier nur eine Verbindung, aber typischerweise ist es dann auch so, wenn beispielsweise die Leitung vom DFN-Verein wie hier komplett gestört ist, aus irgendwelchen Gründen, dann ist natürlich immer noch die Möglichkeit, über kommerzielle Leitungen zu gehen, die aber möglicherweise dann halt langsamer sind. Also es ist nicht so, dass die Leitungen hier die einzigen sind, sondern man könnte zur Not könnte die Telekom das auch so schalten, dass man auch über normale Leitungen, die sie halt kommerziell vermietet oder bereitstellt als Provider wie T-Online. Gut, und das wird natürlich immer kontinuierlich aktualisiert und wenn jemand interessiert ist, kann er dann natürlich reingehen auf den Link vom DFN-Verein oder auch über das Münchner Wissenschaftsnetz, um zu schauen, wie also Weihenstephan da angebunden ist. Es gibt auch dann entsprechende Monitoring-Werkzeuge und da können Sie einmal so Domänen-Tools sich anschauen, wem gehört welche Domäne. Wo ist die Domäne überhaupt? Also gerade wenn Sie so Phishing-Mails oder sowas bekommen, können Sie natürlich hier nicht auf die Mail oder auf die Sachen draufklicken, sondern Sie können natürlich auch hergehen und zu diesen Domänentools hingehen und da halt die kontaktieren und schauen, was ist über diese Domäne bekannt. Und genauso gibt's natürlich auch so Netzwerkwerkzeuge, um allerlei Informationen übers Internet halt rauszubekommen. Also da gibt's eine ganze Menge. Hier sind die die Tools, die habe ich ja hier angegeben, die stehen im Skript da drin als URL und da können Sie jederzeit drauf gehen. Und die Erreichbarkeit von Rechnern mit Ping können Sie hier eingehen, Ihre IP-Adresse oder einen IP-Namen und können rausfinden, ist der erreichbar. Und da bekommen Sie natürlich auch Informationen, beispielsweise die, was man hier bei Traceroute halt bekommt und in Windows heißt es Trace, jetzt muss ich nachschauen, TraceRT. Und da bekommen Sie auch so die ganzen Router aufgelistet, über die Ihr Paket geschickt wird, um ans Ziel zu gelangen. Und da kann es Ihnen passieren, dass Sie Daten jetzt beispielsweise zu einem Freund in München schicken, denken sich, naja, ich schicke das jetzt hier weg. Der ist jetzt nicht, der ist kein Student, sondern der arbeitet vielleicht irgendwo bei Siemens oder sowas. Und dann, wenn Sie dann den Pfad anschauen, dann kann es sein, dass das über das DFN-Netz irgendwo nach Frankfurt geht, von Frankfurt dann nach USA und dann kommt es den Weg wieder zurück nach München, bis er dann die Daten bei sich zu Hause oder in der Firma bekommt. Und da sieht man erst dann, wie die Nachrichten eigentlich großflächig im Netz unterwegs sind und dass das Ganze also nicht jetzt hat, dass geografische Nähe nicht notwendigerweise heißt, dass hier die E-Mail oder so ein Paket einen Weg, also so einen kurzen Weg halt nimmt, sondern das kann unter Umständen ein weltweiter Weg sein. Das Referenzmodell, das ist ein wichtiger Teil und zwar damit hängt, oder sage ich mal so, das ist der essentielle Teil von dem ganzen Internet. Und da gab es also zwei, dieses ISO-OSI vom Standardisierungsgremium, das erwähne ich hier nur, weil nämlich da war mal das Ziel, dass das der Standard wird, hat sich aber nie durchgesetzt. Durchgesetzt hat sich das hier, das TCP-IP-Protokoll-Ebenen. Das hat nur mehr Relevanz für Bücher, aber es hat keine praktische Relevanz mehr. Verwendet werden nur mehr diese Protokoll-Ebenen. Und jetzt können wir uns mal so das mal anschauen, was hier sich dahinter verbirgt. Und da ist es jetzt so, ein Protokoll, wir hatten das ja schon bei einer Rechnerarchitektur, als wir gesagt haben, wir haben dieses Bus-Protokoll und wo also hier die entsprechenden einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Und dasselbe gilt natürlich hier, aber jetzt geht es nicht um einen Bus, der hier zur Übertragung herangezogen wird, sondern ich habe ein Netz. Und habe also meine Leitungen und dieses Protokoll, das legt mir also fest, welche Datenstrukturen ich habe. Das heißt also, wie ist eine Nachricht aufgebaut? Welche Art von Daten kann ich übertragen? Und wie ist eine Nachricht aufgebaut, hat man ja vorher gerade, dass beispielsweise, wenn ich meine Pakete anschaue, dass da drin steckt, zu welcher Nachricht gehört das? Und da steckt auch drin die Sequenznummer. Aber es steckt natürlich auch Informationen drin, wer ist denn überhaupt der Sender? Wer ist denn überhaupt der Empfänger an dem Ganzen? Und die Länge der Nachricht. Also diese Art von Daten, das wird hier in dem Protokoll festgelegt. Weil wenn das jeder anders machen würde, dann könnte der Partner, der könnte das gar nicht lesen, weil er gar nicht weiß, was sind denn die nachfolgenden Bits, wie habe ich die jetzt zu interpretieren. Und deshalb muss das festgelegt sein. Und dann ist natürlich auch so, dass mit dem Protokoll festgelegt wird, das sind die Konventionen über den Ablauf der Kommunikation. Und ein Beispiel dafür hatte ich vorher auch so genannt, dass wenn ein Paket fehlt in der Sequenznummer, dass man dann natürlich zum Originalsender eine Nachricht zurückschickt und sagt, mir fehlt das Paket Nummer 1. Und dementsprechend würde er dann drauf reagieren und das Paket nochmal schicken. Und das heißt, es geht vollkommen transparent dem Nutzer gegenüber. Der Nutzer merkt es gar nicht, dass hier unter Umständen bei der Übertragung Fehler passiert sind. Und die Fehler merken Sie erst, wenn möglicherweise Ihr E-Mail-System 5, 6 Mal versucht, diese fehlende Information aufzutreiben. Und wenn dann aus irgendwelchen Gründen das nach einer Reihe von Versuchen nicht funktioniert, dann würde erst zurückgehen zu dem Nutzer und sagen, also hier, die Übertragung war nicht erfolgreich. Und alles andere ist so, dass das komplett vor Ihren Augen halt verborgen wird. Und das ist also hier alles geregelt durch dieses Protokoll. Also hier die Daten, wie sie aufgebaut sind, also hier die Syntax und dann natürlich die Folge und die Bedeutung der Nachrichten. Das Ganze ist so, dass dieses Referenzmodell, das ist aufgebaut in Protokollschichten. Und wenn man sich jetzt mal so anschaut, diese Schichten, mal ganz kurz ausgedrückt, ich habe also hier beispielsweise die Schicht I+1, dann habe ich hier die darunterliegende Schicht, die Schicht I, und dann habe ich hier die darunterliegende Schicht I-1, und jetzt kann es natürlich sein, dass das nach unten hier noch weitergeht und nach oben noch weitergeht. Und der wichtige Punkt ist jetzt so, jede Schicht für sich repräsentiert eine Abstraktionsebene und definiert eine wohldefinierte Funktion. Das Ganze ist so, dass es also nicht so ein Mischmasch ist, sondern jede Schicht erfüllt genau eine erfüllt genau einen Typ von Funktionen. Zum Beispiel hier, also hier zum Beispiel Routing im Netz. Also das wäre so eine Aufgabe, wie werden die Nachrichten im Netz durch das Netz geroutet. Das wäre so eine Aufgabe. Und zwischen diesen Schnittstellen hier, also Schicht I+1 und I, da gibt es relativ schmale Schnittstellen. Und das geht ja einmal in die Richtung runter. Und dann geht's in die Richtung wieder rauf. Und das sind relativ schmale Schnittstellen, damit möglichst wenig Daten da hier übertragen werden. Und was komplett verboten ist, das wäre also hier sowas, dass hier die Schicht I auf die Schicht I-1 zugreift. Also I+1 auf I-1 unter Umgehung von Schicht I. Das ist hier verboten. Und das trifft auch nicht zu. Wichtig ist jetzt so, dass jede Schicht erfüllt also genau eine wohldefinierte Funktion und die ist international festgelegt. Und die Hersteller, es kann sein, dass diese Schicht kommt, sage ich mal, die untere, die kommt zum Beispiel von dem Hersteller Cisco, dann diese Schicht, die kommt beispielsweise von Apple. Und das ist kein Problem, weil das hier ist international festgelegt, das ist international festgelegt, das und das. Genauso auch die Funktion. Und damit können Sie eigentlich Schichten auswechseln. Und das ist eine Neuerung gegenüber das, was man in den 70er und 80er Jahren hatte. Da musste man immer alles von einem Hersteller kaufen. Hier ist es so, Sie können das von unterschiedlichen Herstellern haben. Wie das intern implementiert ist, die Funktion, das ist freigestellt. Es muss nur die Funktion sein und man muss sich an diese Schnittstellen halten. Und das ist so, Diese Schichtenorientierung, das war etwas, was man mit dem Protokollschichten damals sehr konsequent durchgezogen hat. Und das macht man zum Teil natürlich jetzt bei einer Reihe von anderen Sachen in der Informatik. Hat man aber so als erstes hauptsächlich im Rahmen von Rechnernetzen halt gemacht. Und jetzt können wir so unsere Schichten mal anschauen von dem Internet-Schichtenmodell. Ich habe also hier nur meine vier Schichten und ich habe also die Anwendungsschicht, die Transportschicht, die Internetschicht und die Netzzugriffsschicht. Die Anwendungsschicht, wenn man also hier reingeht, was würde da drunter fallen? Da fällt also hier beispielsweise HTTP drunter. Der Browser, der ist drüber. Also hier Browser oder Server, der wäre also hier drüber. Die Protokoll, die Anwendungsschicht, spielt das HTTP eine Rolle. Also nicht HTML, sondern HTTP, also das Übertragungsprotokoll. Das gehört also hier dran. Und Sie kennen es ja von URLs, wo Sie dann HTTP davor schreiben. Und da heißt, man hält sich an dieses Protokoll. Die nächste Schicht, die drunter ist, ist dieses hauptbekannteste wäre dieses TCP, die Transportschicht. Und was man also hier hat, diese beiden, das ist also hier anwendungsorientiert. Also hier orientiert. Das heißt also hier geht's auf Prozessebene zur Sache. Drunter habe ich also diese Internetschicht. Das ist also beispielsweise dieses IP ist ein Beispiel davon. Und da geht's also hier um das Routing. Das heißt also hier die Übertragung meiner Pakete. Und das unterste ist der Netzzugriff. Und das ist natürlich sehr stark abhängig, welches Netz ich habe. Wenn ich beispielsweise ein lokales Netz habe, also mein lokales Netz, ein Ethernet oder Fast Ethernet, dann orientiert sich das Ganze an dem CSMA-CD oder CSMA-CA. Also hier beispielsweise könnte man sagen CSMA-CD oder dieses CA, wenn Sie im Wireless LAN sind. Und hier sieht man schon, das hier ist netzabhängig, der Teil. Und relevant ist das Ganze auf der Ebene des Rechners. Also hier bin ich mehr auf der Rechner, hier bin ich auf der Rechnerebene, hier bin ich auf der Prozessebene. Prozess wäre also sowas wie der Webbrowser, der Webserver oder auch was hat man noch? Ihr E-Mail-System oder je nachdem, was Sie halt verwenden, das Netz nutzt. Die gepunkteten Pfeile repräsentieren logische Übertragungen. Also hier sende E-Mail vom Prozess P1 nach P2, schaut zwar logisch so aus, als wie wenn die Nachricht von hier darüber geht, ist aber nicht so, das ist nur eine logische Verbindung. Sondern was passiert? Diese Übertragung geht hier den Weg ganz runter, dann wird es hier als Bits über das Netz übertragen, geht hier wieder hoch in den Schichten und wird wieder zusammengesetzt. Und dann im Prozess P2 haben Sie Ihren E-Mail-Reader und da lesen Sie das Ganze. Das heißt also hier, aus Ihrer E-Mail wird zunächst ein Paket und aus dem Paket wird dann ein Strom von Bits, die dann übertragen werden. Hier kommen ein Strom von Bits an, dann macht man zunächst das Paket, dann macht man hier die Nachricht für den Prozess und dann komme ich hier entsprechend in mein E-Mail-System rein. Irgendwie da fällt der Ton immer aus, genau an einer bestimmten Stelle, je nachdem wie ich Ihren Kopf bewege. Und das ist aber nur in dem Hörsaal, also komisch. Da gibt's anscheinend so einen toten Punkt. Gut, wir können noch ein paar Worte zu den einzelnen Schichten sagen. Und Netzzugriff, da geht's also darum, hier geht's um benachbarte Rechner. Nicht um Rechner, wo ganze Mengen von Router dazwischen sind, sondern das ist beispielsweise jetzt, wenn Sie sich einloggen hier in Weihenstephan, das ist beispielsweise der Rechner, der dann von Weihenstephan aus mit dem Leibniz-Rechenzentrum konsultiert. Das heißt, das wäre so ein benachbarter Rechner. Also unmittelbar einfach der nächste Rechner, der am Netz bei Ihnen dranhängt. Und da geht's halt darum, man überträgt Bitsequenzen, man schaut sich so die Übertragungsmodi an, ist es elektrisch, geht's über Lichtwelle, hat so Fehlererkennung, Korrektur, wenn beispielsweise Bits nicht mehr so ganz stimmen, gibt's eine Möglichkeit, in einer gewissen Weise gewisse Fehler zu korrigieren. Nicht alle. Die Erkennung geht sehr viel weiter. Es kann sein, dass Sie Fehler erkennen, aber die nicht korrigieren, dann würden wir einfach an den Sender zurückmelden, fehlerhaft, und dann muss der sendende Rechner das nochmal übertragen. Aber hier ist wichtig, hier geht's um Bits auf der Ebene. Also hier spielt der Rechner ja eine Rolle. Dann Internet, hier geht's um das Übermitteln eines Pakets zum Endrechner, also von einem Endrechner, nämlich beispielsweise dem Sender, zu einem zweiten Endrechner, den Empfänger. Und wenn es aber da jetzt keine direkte Verbindung gibt, dann geht man natürlich über so ein Netz von Routern, die immer wieder zwischengeschaltet wird. Das heißt also hier, mit dem Internet ist ein wichtiger Punkt, so Teilstrecken zu finden. Die Pfade, also so Wegewahl. Dann Adressierung. Hier spielt auch eine Rolle, dass Sie beispielsweise den Zielrechner, da geben Sie Namen an. Und dieser Name, der muss dann in eine entsprechende Adresse umgerechnet werden. Und da gibt's also diese Domain Name Server, wo dann drin steht, also hier der Rechner mit dem Namen hat diese Adresse. Und wenn Sie beispielsweise jetzt halt Ihren Namen anschauen, und Sie senden eine E-Mail an meyer@in.tum.de, dann schaut er natürlich nicht in der Tabelle nach meyer@in.tum.de, sondern er schaut nur nach, was ist die Adresse von @in.tum.de. Und dann findet er raus, was die entsprechende IP-Adresse ist, und dann schickt das dahin. Wenn es dort angekommen ist, dann schaut der nach, habe ich überhaupt diesen Nutzer, Meier? Und wer ist es überhaupt? Wo? Welches Postfach hat der überhaupt? Dann Transport. Da geht es um den Transport von ganzen Nachrichten. Hier habe ich Pakete. Da ist die ganzen Nachrichten. Und da geht es um zwei kommunizierende Prozesse. Beispielsweise Ihren E-Mail-Sender und Ihren E-Mail-Empfänger. Ja, das fällt immer wieder mal kurzzeitig aus. Hier der Transport von Nachrichten, und da geht es auch darum, um die Transportqualität. Das heißt, man schaut sich immer an, wie oft hat man Wiederholungen, wenn beispielsweise Pakete fehlen und so. Und wichtige Protokolle ist das TCP, aber ein anderes gibt es auch noch, UDP. UDP. Und auf der Anwendungsschicht geht es um Anwendungsprotokolle. Das, was Sie natürlich kennen, ist vom Web. Hier das entsprechende HTTP. Dann gibt es von der elektronischen Post, das ist das SMTP. Dann gibt es aber auch noch hier, das ist FTP für File-Transfer. Und was ich jetzt hier noch kurz anzeigen will, jetzt schaue ich bloß nochmal nach, die Aufbau des Schichtenmodells. Das machen wir jetzt hier an der Stelle. Und zwar, man überlegt sich jetzt, hier, das sind die Daten, die Sie schicken wollen. Also das sind meine Daten. Die wollen Sie wegschicken. Und jetzt kommt das natürlich von diesem Prozess. PR1 geht es an die Anwendungsschicht, also mit dem HTTP-Protokoll. Das heißt also, hier nimmt er die Daten und dann gibt's hier einen sogenannten Anwendungsheader. Das habe ich jetzt ein bisschen groß gezeichnet. Das wäre die Übertragungsrichtung. Also hier Richtung der Übertragung. Und das heißt natürlich, hier zunächst wird das geschickt und dann das. Jetzt geht's ja hier in die nächste Schicht. Das heißt, ich nehme das Ganze hier und hänge also hier einen Header dran, den Transport-Header. Dann nehme ich hier wieder das Ganze und hänge hier meinen Internet-Header dran, das IH. Und dann komme ich hier darunter und dann habe ich hier diesen Netzzugriffsheader, also NH, und da kommt aber noch hier ein weiterer Teil hinten dran. Und jetzt sieht man schon, aus diesen Daten, die hier droben sind, wurde das Ganze ziemlich stark aufgebläht. Und das kann sehr wohl sein, dass Sie hier sagen, naja, ich schicke ja bloß ein paar Bits, die von A nach B, also von P1 nach P2 gehen, aber durch diese ganzen zusätzlichen Header, und da redet man nicht nur von ein paar Byte, sondern das sind schon relativ umfangreiche Informationen, wo nochmal 100, 200 Byte pro von diesem Header drankommen. Und da kann es sein, dass Ihre Nachricht aus ganz wenigen Bytes, die Sie übertragen wollen, dann sehr leicht in Kilobytes und größer sich aufbläht. Und diese Header, die werden dann der Reihe nach hier wieder abgearbeitet, weil die liefern Informationen für das hier, das liefert Informationen für das hier, das liefert Informationen für das hier und das liefert Informationen für das hier, welcher entsprechende Prozess da angesprochen ist. Der nächste Punkt mit dem IP-Adresskonzept ist so, eine IP-Adresse, das sind ja diese 4 Byte. Und Sie kennen das ja, wenn Sie Namen sehen, aber auch das hier, 131, 159, 24 und oder 30 pro Position, also hier max 255. Also wenn hier eine größere Zahl steht, dann stimmt irgendwas nicht. Also hier kann maximal 255 stehen. Und das ist genau die Adresse, die dann der entsprechende Rechner hernimmt, um beispielsweise ein Paket oder eine E-Mail zu verschicken. Und auch wenn Sie jetzt den Namen angeben, meyer@in.tum.de, dann wird dieses in.tum.de wird in so eine Adresse konvertiert und da gibt es entsprechende Einrichtungen oder Systeme, die kontinuierlich laufen, also diese Domain Name Server, und die liefern jeweils zu den entsprechenden Namen die Adressen. Also hier Umrechnung, Name, IP-Adresse durch DNS oder Domain Name Server. Und da gibt es nicht nur einen, sondern da gibt es viele. Gut, was habe ich hier noch? Diese Vergabe von IP-Adressen wird teilweise ja von diesen Network Information Centern gemacht und also von oder in Deutschland von der DENIC. Das heißt, die vergeben dann immer solche Intervalle und dann beispielsweise bekommt die TU oder das LRZ einen bestimmten Bereich und innerhalb dieses Bereichs können es dann die Adressen lokal vergeben. Und wenn man jetzt halt die Adressklassen mal anschaut, so eine IP-Adresse, und das ist also hier dieses IP Version 4, ist es so, dass hier jede Adresse wird aufgebaut durch zwei Teile. Ich habe einen Netzteil und einen Hostteil. Der Netzteil wird verwendet, um ein Paket durchs Netz zu schleusen. Und erst wenn es dann bei dem Zielrechner angekommen ist, dann wird die Host-ID verwendet, um die Zustellung von dem Paket zu dem entsprechenden Rechner durchzuführen. Für das Routing wird die Netz-ID verwendet. Und da ist es jetzt so, dass diese Netz-ID kann unterschiedlich lang sein. Und deshalb gibt es so unterschiedliche Klassen. Also hier A, B, C, D, E. Wenn als erstes hier vorne eine 0 ist, also hier das erste Bit, und das Ganze sind ja 32 Bit lang, wenn das erste Bit eine 0 ist, dann weiß man, das ist eine Adresse der Klasse A. Dann sind also hier bis die Netzadresse ist 7 Bit und die Host-ID ist dann die entsprechenden Restteil. Und wichtig ist so, weltweit können es nur 126 Netze haben, die diese IP, also die zu dieser Klasse gehören. Und Hosts in jedem Netz sind ja 16 Millionen. Und jetzt gibt's natürlich so die Anbieter, die das Internet pioniert haben. Also hier wie Intel oder auch Xerox. Die haben sie natürlich gleich diese Adressen hier entsprechend zugeteilt. Und die haben aber sicherlich jetzt nicht intern so viele Rechner, um das abzudecken. Dann gibt's also hier die zweite Klasse. Da steht also hier 1,0 und dann habe ich hier entsprechend 14 Bit für meine Netz-ID. Pro Netz kann ich also hier 65.000 Rechner haben. Und dann die dritte Klasse, also hier 1,1,0, dann habe ich hier 21 Bit Netz-ID und hier nur 254 Rechner, die da möglich sind. Und dann gibt es halt noch so andere spezielle, zum Beispiel dieses Klasse D, Multicast-Adressen, das wird verwendet beispielsweise für Videokonferenzsysteme. Und da ist es so, dass hier die Daten, Sie könnten natürlich eine Videokonferenzschaltung machen, dass Sie beispielsweise Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufbauen zu allen beteiligten Nutzern und dann würden Sie jedes Paket zu jedem Nutzer schicken. Das ist natürlich relativ redundant. Und wenn Sie jetzt im Netz über die gleichen Leitungen bei 10 beteiligten Konferenzteilnehmern 10-mal dasselbe Paket schicken, dann ist das eine ziemliche Vergeudung von Bandbreite. Und jetzt verschickt man halt die Information nur einmal, aber gibt jetzt an, dass hier, ich habe 10 Empfänger. Und da wird dann für eine Videokonferenz wird dann definiert, ich bin eine Gruppe und man verschickt jetzt dieses Paket zur Videokonferenz an diese Gruppe. Und dann geht so lange, wird nur ein Paket übertragen, solange es möglich ist und erst dann aufgesplittet, wo sich die Wege trennen. Und auf die Weise reduziert man natürlich die Belastung vom Internet drastisch. Und das kann man mit diesen Multicast-Adressen aus der Klasse D machen. Und dann gibt's noch hier diese reservierten. Gut, für was ist, weiß ich jetzt auch nicht, zu was man die verwendet, aber die hat man halt mal reserviert. Dann gibt's ja auch so Adressen, die sie lokal verwenden, wo wirklich nur ihr lokales Netz damit gemeint ist, wenn ein Router so eine lokale Adresse bekommt. Das sind ja, glaube ich, die 100, was sind das für welche? 100, das sind irgendwelche 190ern. Und wenn die hier zu einem Router kommen, dann filtert er die raus und schickt es nicht weiter. Wichtig ist so, die IP-Adressen, kann man sagen, also hier IP-Adressen auch für Smartphones. Also hier, es geht nicht nur darum, dass Rechner eine IP-Adresse haben, sondern auch entsprechende Smartphones eine IP-Adresse, Drucker etc. Und das hat natürlich Konsequenzen, dass hier beispielsweise durch diesen Boom, dass die Adressen knapp sind. Und es gibt nur, glaube ich, zwei Regionen, die noch übrige IP-Adressen haben. Alle anderen haben keine mehr. Und da gab es zwar entsprechende Möglichkeiten, das Ganze zu verbergen und durch gewisse Abbildungen gab es zwar die Möglichkeiten, die Schwierigkeiten zu umgehen, aber auch da ist man jetzt an seine Grenzen gestoßen und jetzt gibt es natürlich so dieses IPv6-Konzept, da habe ich nicht mehr 32 Bit, sondern 128. Und damit kann ich natürlich sehr viel mehr an Geräten an das Netz dranhängen mit einer eigenen IP-Adresse. Und da ist es auch so, dass hier dann jeder, ich weiß nicht, wie viele Rechner Sie auf einen Quadratmeter haben könnten oder wie viele Geräte weltweit, also auch eingerechnet das Meer, also nicht nur die Landmasse, sondern das sind eine ganze Reihe von Rechnern pro Quadratmeter, die Sie da haben könnten. Die Problematik ist so, dass noch nicht alle Router im Netz verstehen IPv6. Normal von dem Betriebssystem, von den neueren, ob das jetzt Windows Vista oder Windows 7 oder Apple iOS, die unterstützen entsprechend IPv6. Und es gibt noch eine Reihe Router, die es nicht haben. Dann ist so, dass hier beispielsweise, dass Sie, wenn man so ein Netz sich anschaut, ich habe hier jetzt, das ist mein ganzes Internet und jetzt gibt es hier einen Übertragungsweg, der nur V4 versteht. Der entsteht V6. Dann sind Sie hier so ein Sender, Sie kommen hier durch, gehen hier da durch das Netz da durch und was man jetzt hier macht, man packt Ihre Nachricht, die interpretiert man wie den Inhalt, packt den ein und steckt sie sozusagen in einen Umschlag. Und in diesen Umschlag, der ist jetzt V4 relevant. Dann verschickt man das hier in dem Teilbereich entsprechend nach V4. Und auf der anderen Seite, wenn es da wieder ankommt, dann packt man sie wieder aus und verschickt es wieder nach V6. Das heißt also, hier hat man die Möglichkeit, in einer gewissen Weise auch noch Situationen zu tolerieren, wenn bestimmte Wege noch nicht aktuell an den neuesten Standard angepasst sind. Weil die Problematik ist ja so, wenn Sie sagen, na ja, die halten sie nicht dran, dann können die nichts mehr übertragen. Dann würden sie ja im Grunde genommen den Teil komplett abschalten. Und die könnten keine Übertragung mehr durchführen. Das wäre dann ungefähr so, als wenn Sie sagen würden, also hier für unsere Straßen haben wir normal elektrische Anlasser und da gibt es also noch Autos, wo Sie vorn kurbeln müssen, die dürfen aber auf der Auto nicht mehr fahren, weil die noch die alte Kurbel zum Anlassen verwenden. Und also hier tolerieren Sie die, aber die Zielsetzung ist, dass mehr oder weniger diese weißen Punkte von der Übertragung, dass die halt verschwinden mit der Zeit und dass alles nur mehr nach V6 geht. Das verwendete Protokoll wird also charakterisiert, zum Beispiel dann durch TCP, durch die IP-Adresse und Portnummer vom lokalen Rechner, weil die Relevanz ist immer so, die Adresse ist pro Rechner, nicht pro pro Prozess. Und um den Prozess zu erkennen, das brauche ich diese Portnummer. Also hier relevant für Prozess und das ist hier für Rechner. Und genauso am Smartphone hat das ganze Smartphone eine IP-Adresse, aber alle Apps können möglicherweise unterschiedliche Ports verwenden oder verwenden typischerweise ihre eigenen Ports. Und da gibt's halt vordefinierte Ports, wie beispielsweise den Port 80. Port 80, das ist genau der Port, den der Webbrowser verwendet für die Kommunikation mit dem Webserver. Das ist ein vordefinierter und der ist natürlich dann überall bekannt. Und es gibt auch jetzt eine Gruppe, die sich mit den nachfolgenden IP-Adressen nach IPv6 kümmert, und zwar um die sogenannten intergalaktischen IP-Adressen. Das heißt also, wie schaut eine IP-Adresse aus, um eine Kommunikation zwischen Erde und Mars oder zwischen Erde und Mond durchzuführen und Weltraumstationen. Das heißt also, das wäre dann so die nächste Variante, die nach dem IPv6 kommt. Wie die ausschauen, keine Ahnung. Also ich habe noch keine gesehen. Ich habe noch mal kurz gelesen vor ein paar Jahren, dass es so eine Working Group gibt, die sich so über intergalaktische IP-Adressen auseinandersetzt. Aber vielleicht kommt das mal, dass es so eine intergalaktische Adresse kriegen. Gut, die Sicherung gegen Fehler. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz einfache ist folgende. Die schwierigen, die lasse ich weg, die im Netz verwendet wird. Hier mache ich eine ganz einfache, wo man Fehler relativ leicht erkennen kann und die zum Teil auch bei Festplatten verwendet wird. Wenn Sie sich überlegen, das ist so eine Bit-Kombination. Dann kann man also sagen, hier, das sind die Bit, die Sie übertragen wollen. Und Sie übertragen jetzt hat nicht nur 4 Bit, sondern Sie übertragen 5 Bit. Das heißt also hier, Sie übertragen den Teil und den Teil. Und jetzt ist so, dieser Teil wird automatisch bestimmt aus der Information, die Sie übertragen wollen. Also diese entspricht der 0, diese entspricht der 1, der 2, der 3, 4, 5. Das kennen wir ja schon von den entsprechenden Umrechnungen bei Rechenarchitektur, wo man gesagt hat, die 5 wird durch diese Bit-Kombination repräsentiert. Also hier 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2. Jetzt ist es so, wie berechne ich das hier? Hier mit der Paritätsbit, ich schaue mir hier an, das Codewort W. Das ist mein Codewort W. Das schaue ich mir hier an und das ist, ich zähle die Anzahl der Einsen. Also hier, wenn die Anzahl der Einsen hier gerade ist, also hier gerade würde heißen, das ist 0, 2 oder 4, dann steht hier eine 0. Also hier gerade, es ist eine 0. Wenn es ungerade ist, ist es eine 1. Das heißt also, hier ist es ungerade, weil es eine 1 ist. Hier ist es ungerade, weil es eine 1 ist. Hier ist es ungerade und deshalb auch eine 1. Also hier, die Paritätsbit wird automatisch gesetzt. Und jetzt kommt halt ein wichtiger Punkt. Wenn Sie beispielsweise hier, das wird hier zusammengesetzt und jetzt überträgt man das Ganze hier. Also hier die 0, 0, 1, 0, 1. Das wird rübergeschickt zum Empfänger. Wenn hier 0, 0, 1, 0 ankommt, dann ist alles, sagt er, ist es okay. Dagegen, wenn ich jetzt hier sowas krieg, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Das sind meine Daten. Und jetzt schaut er sich das hier an und dann sagt er hier, hoppla, da stimmt was nicht, da ist ein Fehler. Er kann den Fehler nicht korrigieren. Der weiß jetzt nicht, ob das daran liegt. Er könnte ja jetzt auch sowas bekommen, beispielsweise hier 0, 0, 1, 0, 0. Dann würde er erwarten hier, dass eine 1, dass eine 0, dass eine 1 vorne steht. Er weiß hier, da ist auch ein Fehler. Der Fehler liegt jetzt hier an dem Bit. Bei dem einen lag der Fehler an dem Bit. Das ist Paritätsbit. Er weiß nur, da ist ein Fehler. Er kann ihn nicht korrigieren, aber er kann schon mal feststellen, irgendwas stimmt da nicht. Und er kann damit zurückmelden und kann sagen, die Übertragung ist fehlerhaft erfolgt. Bitte übertrag das Ganze nochmal. Und das macht man natürlich auch bei den Festplatten. Der Rechner überträgt Daten an die Festplatte. In der Festplatte ist ja der Festplattencontroller drin. Der kann die Daten, die übertragen werden, genauso überprüfen, kann nachschauen und kann sagen, hoppla, da sind jetzt Daten gekommen, die ich speichern soll, aber die stimmen nicht. Da ist ein Fehler drin und dann würde die Daten nicht speichern, sondern würde nochmal zum Rechner gehen und sagen, schick mir diesen Block an Informationen nochmal, weil irgendwas stimmt nicht mit den Daten, die da übertragen worden sind. Das sind normalerweise gibt es so im Internet ein komplexes Verfahren. Also hier komplexes Verfahren. Das ist dieses CRC. Und CRC, das ist um einiges komplizierter, sondern sie nehmen einfach ein binäres Polynom und machen eine binäre Polynomdivision. Das würde ich aber jetzt halt hier weglassen, wie eine binäre Polynomdivision ausschaut. Gut, der letzte Punkt, da würde ich jetzt halt da relativ schnell drüber gehen. Bei den verteilten Anwendungen würde ich jetzt nur kurz bringen, was Client-Server heißt. Und das ist ja genau das, wie das Web funktioniert. Also hier das Client-Server-Modell wäre also hier beispielsweise der Browser und das wäre hier der Web-Server und der Webbrowser schickt hier eine Anforderung, dann der macht irgendwas und schickt dann hier die Webpage zurück und dann präsentiert er das. Während der Zeit ist er blockiert. Also da ist er blockiert und da ist es so, hängt es davon ab, wie der Webbrowser programmiert ist. Da kann es sein, dass nicht der gesamte Prozess blockiert ist, sondern im Normalfall ist dann dieser Thread, der sich um die Kommunikation kümmert hier, der ist blockiert, dagegen der Rest vom Browser funktioniert noch. Wichtig ist so, dass der Client normalerweise vom Benutzer initiiert wird und dass Clients dem Server a priori nicht bekannt sind. Er weiß also nicht, wer mal welche Informationen haben will. Und der Server, das ist genau der halt so die Dienste zur Verfügung stellt, und zwar für nicht bekannte Clients. Also irgendjemand hat dieses Pult hier verschoben und hat es genau in den toten Punkt rein verschoben, weil irgendwas stimmt da neben dem Tisch. Der ist normal weiter drüben, also irgendeiner hat da rumhantiert. Aber ich will jetzt nicht da anfangen, da Möbel zu schieben. Die beiden kommunizieren über Nachrichten und die Antwort ist im Grunde genommen so eine implizite Bestätigung, dass eine Anforderung kam. Also es gibt nicht eine separate Nachricht, die da geschickt wird, sondern das ist eine implizite Bestätigung. Und man sieht das Ganze hier, der Server, hat, das ist ja so eine endlos Schleife. Haben wir ja gesagt, der Prozess hört nie auf, sondern der wartet immer wieder auf Anforderungen. Und wenn er eine Anforderung kriegt, führt er sie aus, erzeugt die Antwort und sendet es zurück. Und das macht er halt kontinuierlich und wartet halt dann darauf. Und wenn man hier das Ganze nochmal anschaut, Beispiel Web-Services, gut, was gibt's denn da für welche? Da gibt's die Dateiservice, das NFS, das ist genau das, was Sie halt verwenden, auch hier in Weinstephan für Ihre Dateien, die Sie speichern, und zwar Dateien, die nicht lokal am Rechner gespeichert wird, sondern am Dateiserver oder Fileserver. Jeder Zugriff ist so, geht zu einem virtuellen Dateisystem. Da wird entschieden, ist es lokal gespeichert oder entfernt. Wenn es entfernt gespeichert ist, dann wird es hier der Anforderung übertragen, kommt zu dem Fileserver. Also das wäre hier dann der Fileserver, und dann geht es hier irgendwo zu dem Unix oder Linux Fileserver, holt sich die Datei und die geht dann hier den Weg wieder zurück. Und da kann es halt sein, dass Sie mit ganz unterschiedlichen Rechnern auf Ihre gleichen Dateien zugreifen. Was gibt's so für andere Services noch? Der Namensservice, zum Beispiel auch der LDAP-Server, also hier LDAP von der TU. Und Sie kennen den ja im Zusammenhang mit TUM Online. Da dessen Server, wo also Ihr Name drin steht und die Zuordnung, wo Sie sind. Und da stehen aber auch andere Informationen drin, wo Drucker, Nutzer etc. halt auch sind. Und ein anderer Namensserver ist natürlich dieser DNS. Und da gibt es einen Zeitserver, wo dann die synchronisierte oder die korrekte Systemzeit halt drin steht. Das World Wide Web vielleicht noch. Was hier von der Übertragung noch ist, beispielsweise so eine URL, das ist ja so ein Beispiel davon, wie so eine URL ausschaut. Dann gibt also das hier das Protokoll an. Das ist also ein Teil des Anwendungsprotokolls, wie wir vorher gesehen haben. Dann habe ich hier den Teil, also www.11.in.tum.de, das ist mein Webserver. Port 80, das ist hier der Standardport für den Webserver. Und Lehre, Vorlesungen ist einfach ein Verzeichnis und Dokument, wo das Ganze zu finden ist. Das heißt also hier, das bezieht sich auf den Rechner, wo Sie sind, und das repräsentiert also entsprechend den Rechner. Es gibt andere Kommunikationsprotokolle, HTTPS für verschlüsselte Übertragung, dann File, um die Dateien auf dem lokalen Rechner zuzugreifen, FTP, um Dateien auf dem entfernten Rechner zuzugreifen, oder Mail-to, um zum Verschicken von E-Mails. Und die Methoden, die hier unterstützt werden, das sind ja beispielsweise hier so Get, Put, Post. Also Get hier, um Ressourcen anzufordern, also Webseiten. Put, um Ressourcen, Webseiten abzuspeichern. Und genauso auch Post, da können Sie binäre Daten übertragen, und zwar unbegrenzte, also je nachdem, wie groß sie halt sind. Die Anbindung an Datenbank geht dann so, vom Webbrowser gehen Sie zum Webserver, und dann gibt's hier sogenannte, ja, das Ganze sind kleine Programme. Also hier kleine Programme. Die verwenden eine Java-Schnittstelle und die greifen dann auf die Datenbank zu, holen sich die Daten und schicken es dann wieder zurück. Und das hier ist so eine, ja, Ablaufumgebung. Umgebung. Die, also hier, diese Servlet Engine, das ist einfach so eine Ablaufumgebung. Und da können dann nicht nur ein Servlet laufen, sondern mehrere. Was haben Sie im Browser? Da haben Sie diese Applets. Da laufen diese Applets und Servlets laufen auf der Serverseite. Und das ist also hier, dieses Servlet ist mehr oder weniger so ein Pendant zu den Applets im Browser drin. Und das sind ja typischerweise, diese Applets sind auch kleine Programme. Das sind entweder Java oder das können auch PHP oder irgendwie kleine, also kleine Programme sind, meistens sind so Java-Applets. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, bevor wir noch durch die gesamten Infos kurz durchgehen. Sicherheit, die Sicherheitsanforderungen, die wir haben wollen. Natürlich die Garantie der Identität des Absenders. Das ist natürlich bei Banksoftware wichtig. Dann, Sie wollen nicht, dass jemand mithört. Sie wollen nicht, dass jemand Ihre E-Mail nimmt, sie verfälscht und dann die gefälschte E-Mail dem rechtmäßigen Empfänger zustellt und wo Sie dann Informationen drin haben und sagen, das habe ich ja nie gesagt. Und das habe ich ja nie geschrieben. Und dann möchten Sie natürlich auch nicht dieses Wiedereinspielen von Nachrichten. Beispielsweise, Sie haben eine Nachricht, wo Ihre TAN drin ist und jemand fängt Ihre E-Mail ab, kann sie zwar nicht so lesen, aber oder verändert sie und spielt sie unter Umständen nochmal neu ein. Und macht auf die Weise eine zweite Überweisung auf sein Konto. Und die Arten von der Software, die zähle ich jetzt hier nur mal auf. Die gibt's ganz unterschiedliche. Computerviren, das sind sich selbst verbreitende Programme, in die ein anderen Programm drin ist. Computerwurm, der ist vervielfältigt sich also selbst. Im anderen Fall bei dem Virus müssen Sie das Programm, in dem es ein drin enthalten ist, ausführen. Und dann wird's vervielfältigt. Trojanisches Pferd, das täuscht also vor, eine nützliche Anwendung zu sein. Spam, kennen Sie die unerwünschten Messages. Spyware, das forscht sozusagen Ihr Verhalten aus. Beispielsweise worauf Sie draufdrücken. Dann Phishing, klar. Sie versuchen, geheime Daten zu bekommen. Adware, das ist so, Sie installieren Reklamesoftware auf Ihrem Rechner, wo Sie immer wieder Reklame bekommen. Dialer, die gibt's nicht mehr so oft, gab's früher relativ oft. Und die automatisch dann zu Telefonnummern gewählt haben. Weil früher hatten sie ja immer diese Wählverbindungen zum Internet und die haben dann entweder irgendwelche teuren 190er Nummern oder 900er Nummern, ob das 6 Nummern oder sonst was waren und wo dann jede Minute entsprechend 5 Euro oder 10 Euro teuer waren und dementsprechend haben sie dann gleich teure Telefonkosten bekommen. Die Verschlüsselung, da würde man noch ein paar Sachen dazu sagen. Die Übertragung hier, die Verschlüsselung beispielsweise bei Bestellungen von Amazon, wo also hier Ihre Kreditkartennummer und Ihre sonstigen Informationen halt verschlüsselt erfolgt und wenn keiner mithören kann. Und da gibt's prinzipiell zwei unterschiedliche Arten der Verschlüsselung. Symmetrisch und asymmetrisch. Symmetrisch ist effizienter und schneller, hat aber gewisse Nachteile. Symmetrisch bedeutet, das ist genau das, was man beispielsweise beim Militär verwendet hat oder schon also bei der deutschen Wehrmacht, dass sie sagen, ich habe einen Klartext und ich habe den Schlüssel. Und den Schlüssel wende ich jetzt auf meinen Text an und dann kriege ich einen Chiffretext. Und wenn der Empfänger den Chiffretext bekommt, dann wählt er den Schlüssel wieder an und bekommt also wieder seinen Klartext. Und die Problematik, die Sie natürlich jetzt haben, wie tauschen Sie? Sie verwenden beide Male denselben Schlüssel. Wie tauschen Sie den Schlüssel auf? Wenn Sie den über E-Mail verschicken, das ist ja so ungefähr so, naja gut, hier verschicke ich einen Schlüssel. Jeder kann sofort darauf zugreifen und kann damit ihre komplette geheime Übertragung natürlich mithören. Und das ist so die Problematik, die Sie an der ganzen haben. Sie könnten natürlich hier den Schlüssel über einen sicheren Kanal, zum Beispiel persönlich, Sie drücken es jemand in die Hand oder über einen Brief oder über andere Kommunikationsmedium. Sie dürfen es nicht über dasselbe Kommunikationsmedium machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Cäsar hat das auch schon gehabt, diese Art der Kommunikation. Und zwar hier, das ist der Buchstabe im Originaltext. Und das hier ist der Buchstabe im verschlüsselten Text. Und jetzt ist so, wenn ihr den Originaltext habt, Veni, Vidi, Vici, dann ist natürlich so, dass ich hierher gehen kann und jetzt habe ich einfach so die Scheibe. Ich kann die verdrehen, der Schlüssel ist 3, wie ich das verdrehen kann und dann bekomme ich halt genau diesen Text raus. Und das hat der Cäsar damals vor 2000 Jahren in seinen Truppenübertragungen bekommen, wobei man natürlich sagen muss, dass viele Leute überhaupt nicht lesen konnten. Und das heißt also, die Anzahl der Lesenden war sowieso schon sehr eingeschränkt und dementsprechend wurde das damals entwickelt. Sie würden das natürlich jetzt nicht bei Ihrer Übertragung verwenden, weil das ist eine Art und Weise, um relativ schnell rauszufinden, was Sie da an Informationen übertragen können oder übertragen wollen. Die andere, die erheblich schwieriger ist und aufwendiger, ist das Asymmetrische. Und da ist es so, da gibt es immer zwei Schlüssel. Es gibt immer zwei Schlüssel. Einen sogenannten privaten und einen sogenannten öffentlichen. Und jetzt ist so, dieser Sender oder dieser, sage ich mal hier, der Prozess P1, der möchte an den hier was schicken, an den P2 oder hier, genau, den haben wir hier Empfänger genannt. Also hier, das ist der Empfänger und das ist hier der Sender. Und jetzt ist so, dass dieser öffentliche Schlüssel, der ist ganz allgemein bekannt. Den könnten Sie beispielsweise auch übers Internet verschicken. Und jetzt wendet der diesen Schlüssel hier an, bekommt einen Chiffretext und verschickt jetzt diesen Chiffretext. Der wendet hier diesen geheimen Schlüssel an und kann damit den Klartext rausbekommen. Und das Interessante ist jetzt, dass Sie nicht sowas machen können, ach, ich schaue mal hier diesen öffentlichen Schlüssel, dann wende ich ein bisschen was drauf an, und dann berechne ich mir diesen privaten Schlüssel. Das geht nicht, sondern das ist extrem aufwendig. Wenn der Schlüssel, der so hier beispielsweise 512, 4000 oder 4096 Bit ist, dann ist es so, dass Sie hier zum Teil das einfach mit versuchen rauszufinden. Und versuchen ist dasselbe, als wenn Sie sagen würden, ha, ich möchte mich jetzt für den einloggen, das Passwort weiß ich nicht, jetzt probiere ich einfach so mal alle Passwörter durch, schau in den Dictionaries nach, was gibt's denn da für Wörter und setze mir die Wörter in einer beliebigen Reihenfolge zusammen und schau nach, ob ich da ein Passwort habe. Und das ist hier, dieses geht nicht. Und das ist so ein mathematisches Phänomen, dass Sie beispielsweise sagen können, die mit Primzahlen können Sie eine Primzahlenkombination machen, die Sie so dann anwenden können, hier und hier. Und dementsprechend können Sie dann daraus hier das anwenden und das ist dann nur diesem einen bekannt. Den darf er natürlich nicht rausgeben. Und rausgeben darf er nur den Teil. Und jetzt können Sie natürlich hergehen, dass Sie sagen, Sie nutzen dieses asymmetrische Verfahren, um den geheimen Schlüssel des symmetrischen Verfahrens auszutauschen. Und das ist genau das, was man in der Realität nutzt. Am Anfang nutzen Sie das Asymmetrische, das relativ langsam ist, um diesen geheimen Schlüssel vom Symmetrischen auszutauschen, den Sie dynamisch generieren. Und dann machen Sie mit dem symmetrischen Verfahren weiter, weil das einfach viel schneller geht. Dem Empfänger sind dieses Priv und Pub vorher bekannt. Die generiert er, die kann er generieren. Und beispielsweise bekommen Sie die von einem Zertifizierungsinstitut. Es gibt da diese Zertifizierungsinstitute, da können Sie sich den privaten und öffentlichen Schlüssel generieren lassen. Das wird Ihnen zugestellt. Den privaten geben Sie nicht raus. Jetzt möchte jemand, Ihr Freund möchte mit Ihnen kommunizieren in einer verschlüsselten Art und Weise, dann schicken Sie dem natürlich per E-Mail den öffentlichen Schlüssel. Das können Sie ja, weil jeder darf Ihnen verschlüsselt was schicken. Und der würde dann das hier verschlüsseln. Jetzt kann einer, der auch diesen öffentlichen Schlüssel hat, nützt ihm nichts. Er kann diesen Chiffretext nicht bekommen. Das heißt, ich kann nicht sowas machen, dass ich sage, also hier Pub, Text und dann wende ich das Pub nochmal an und dann kommt hier, kann man sagen, Müll raus. Da kommt nichts Vernünftiges raus. Dagegen, wenn ich Priv, Pub, Text, bekomme ich genau den Text wieder raus. Der braucht immer den privaten Schlüssel. Und das Letzte, was ich noch kurz ansprechen wollte, und dann wird man mit der Identitätsprüfung, und zwar bloß bei der digitalen Unterschrift. Den Rest würde ich jetzt weglassen. Und zwar, wenn Sie sagen, ich habe ja hier jemanden, der hat einen privaten Schlüssel und den öffentlichen. Also hier, das ist bekannt an dem Empfänger. Und jetzt habe ich hier den Sender. Und der kennt also hier diesen Public. Der ist ja bekannt. Und jetzt schickt er ein Dokument. Also hier ist ein Dokument T. Und jetzt packt er hier seine Unterschrift dran. Also hier Unterschrift. Und das hier verschlüsselt er mit dem Privaten. Den Privaten kennt nur er. Und jetzt ist das Interessante, wenn ich jetzt Pub, Priv und Unterschrift mache, dann bekomme ich die Unterschrift wieder raus. Und wenn jetzt mir jemand anders was unterschrieben hätte mit einem anderen privaten Schlüssel, dann kommt natürlich Pub, wenn ich jetzt beispielsweise, es gibt einen Angreifer, der hat seinen eigenen Briefstrich, und unterschreibt das Ganze jetzt hat Prüfstrich und jetzt die Unterschrift. Und da würde er reinschreiben, also ich bin der Empfänger. Und das kann man ja vorher im Klartext dran schreiben. Und das würde also additiv am Dokument hinten dranhängen. Und wenn das jetzt hier ankommt und Sie würden sagen, Pub, Priv, Strich und jetzt dieses U, das ist natürlich hier, da kommt auch wieder Müll raus. Und auf die Weise ist so, wenn da wieder genau das hier rauskommt, dann ist man natürlich sicher, dass der das auch unterschrieben hat. Weil man sagen kann, dieses Privat, das hat nur der Empfänger. Sonst hat das keiner. Und deshalb muss man mit diesen privaten Schlüssel natürlich sehr sorgfältig umgehen und die nicht frei verfügbar zur Verfügung stellen. Den Rest würde ich jetzt nicht mehr ansprechen, sondern ich würde jetzt einfach zurückgehen auf das Ganze und hier bloß so die Übersicht. Das ist, ja, das war nur zur Einstimmung von dem Ganzen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt relevant oder welche Informatiken das da jetzt gibt, technische oder auch angewandte. Bei dem Teilbereich, das ist natürlich ein wichtiger Teil. Und wenn Sie hier Datenbanksysteme sich anschauen, speziell Datenbankentwurf, klar, eine Rolle spielt natürlich das ER-Modell mit den Entitäten. Es ist natürlich eine wichtige Rolle, spielt hier beispielsweise die Kardinalitäten oder Funktionalitäten. In der Übung wird es auch Funktionalitäten genannt. Es bedeutet genau dasselbe, was also die Funktionalitäten bedeuten. Dann ein anderes wichtiger Teilbereich ist so, wenn Sie so ein ER-Schema haben und wollen das entsprechend in eine Algebra umsetzen, dieses Schema, das Sie dann verwenden, um beispielsweise dann sagen, ja, wie bilde ich das Ganze jetzt ab auf eine Tabelle? Das haben wir ja hier mit den relationalen Daten, also relationalen Datenbanken, da haben wir ja unser ER-Modell. Und dann versuchen wir das natürlich auch abzubilden in ein entsprechendes Schema. Was auch wichtig ist, so was so die Normalisierung ist. Und dann natürlich auch so die Umsetzung in das ER-Modell. Das heißt, wie bilde ich Entitäten auf Tabellen ab? Wie bilde ich beispielsweise Relationen oder Relationship auf Tabellen ab? Wie wird das Ganze komplett dann abgebildet? Und dann sollten Sie natürlich, was möglich ist, klar, das haben Sie öfters in den Übungen gemacht, wie können Sie beispielsweise so eine Abfrage zu einer vordefinierten Datenbank durchführen? Und bei einer Datenbank wird man dann halt auf einer entweder bekannten durchführen. Dagegen jetzt hat hier, wie jetzt hat Access oder solche Sachen ausschauen, das nicht, sondern hier, wenn uns was interessiert, dann halt der Standard SQL. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Dann bei Web sollten Sie halt so ein Grundwissen haben zu HTML. Sollten Sie einfach nochmal durchgehen und da kann es dann, also es gibt ja bestimmte Aufgaben, wo man dann sagt, ja gut, hier haben Sie so ein beispielsweise ein HTML-Programm, nehmen wir es mal her, und da ist jetzt irgendwas fehlerhaft. Versuchen Sie, die Fehler zu finden, was ging da nicht. Und genauso kann man das natürlich auch bei einem Java-Programm machen. Hier ist ein Java-Programm, lässt sich nicht übersetzen, was ist so ein offensichtlicher Fehler. CSS wird man jetzt sicherlich weniger durchführen. Dann klar, Rechnerarchitektur, sollten Sie halt so ein Grundwissen, wie so ein Rechner halt strukturell aufgebaut ist. Das sollten Sie wissen. Die Maschinenbefehle wird man Ihnen jetzt nicht so, dass Sie da jeden Befehl da auswendig lernen. Sie können sich da mal anschauen, was gibt's denn so für Typen von Befehlen. Das waren ja diese vier Klassen. Und dann natürlich mit dem Befehlszyklus, was heißt Pipelining? Und anderer wichtiger Punkt halt, Interndarstellung beispielsweise, wie stellt man Zahlen dar? Da gab es ja das entsprechende Einer-Komplement und Zweier-Komplement, wie sich das hier repräsentiert. Und genauso auch, wie schaut man bei Töne, wie schaut es bei Bildern aus? Gibt es ja gut, die Repräsentierung von Bildern haben wir an sich ja nur zwei Sachen gemacht, mit der Vektorgrafik und mit den Bildern. Und da haben wir ja nicht genau dann dargestellt, wie ich Grausachen abbilde, sondern das haben wir relativ auf einem höheren Level halt gemacht. Bei ganzen Zahlen haben wir es natürlich dann schon im Detail gemacht, wie man eine Zahl umwandelt. Und Text auch. Und bei Text, um das einmal zu sagen, Sie müssen jetzt nicht das Schema auswendig lernen und sagen, A ist, weiß ich auch nicht, irgendwie eine Zahl 85 oder irgendwie sowas. Also diese Zahl, dieses müssen Sie nicht auswendig lernen. Das fragen wir nicht ab. Dann, was haben wir noch? Systemsoftware. Da geht's halt darum, zu wissen, gut, was sind so wesentliche Komponenten von einem Betriebssystem? Diese vier, fünf Komponenten. Dann das waren es im Grunde genommen schon die anderen Sachen. Gut, die Struktur, die wesentlichen Komponenten kamen ja hier auch zum Tragen. Was man noch relevant ist, sich anzuschauen, bei das wird man an sich haben wir eher weniger bisher gefragt, wieso so eine Sachen hier ausschauen. Und also würde ich jetzt eher als zweitrangig anschauen, aber man weiß ja nie bei der Wiederholungsklausur, was uns da alles dann einfällt. Darum ist es halt besser, die Originalklausur zu schreiben. Die Prozessverwaltung, hier ist es schon wichtig zu wissen, was ist ein Algorithmus, was ist ein Programm, was ist ein Prozess, diese Unterscheidung. Und Prozesse, da gibt es ja dann die beiden Benutzersystemprozesse und dann gibt es ja diese Zustände. Und das wäre also so Punkte, wo man sagen kann, naja, das sollte man sich schon einmal anschauen, das sollte man an sich schon einmal erinnern. Die Prozessunterbrechungen so im Detail würde man das jetzt nicht abfragen, sondern man sollte so halt im Prinzip wissen, was so konkret passiert, wenn man sagt, naja, ein Prozess stoppt, man geht ins Betriebssystem und setzt einen anderen Prozess im Grunde genommen dann halt fort. Das ist sowieso schon relativ high level, wie das Ganze hier dasteht. Und die Prozessorzuteilung, das wäre sicherlich vielleicht so, also beim, würde ich mal sagen, eher jetzt halt, ja, weniger, also sage ich mal, zweite Priorität. Datenstruktur oder Grundlagen der Programmierung, Algorithmus hatten wir schon. Das waren natürlich schon so Punkte, die auch ja in der Übung halt drankamen. Sie sollten dann schon halt so Sachen wissen, die Programmkonstrukte, aber dann können Sie natürlich das hier wissen im Rahmen von Java, von der objektorientierten Programmierung. Also da kennen Sie ja die Sachen. Und Sie sollten dann natürlich auch ein bisschen wissen, was Objektklasse ist. Sie sollten wissen, was Vererbung ist oder polymorphes Verhalten, kamen ja auch in der Übung entsprechend dran. Und dementsprechend sollten Sie sich das schon einmal anschauen. Modularisierung mit der Zerlegung in kleinere Teile und dann entsprechend auch, was ist Rekursion? Und wir würden jetzt nicht hergehen und sagen, Sie müssen dann auswendig lernen, wie Summe ausschaut, wie Fibonacci ausschaut, wie die Türme von Hanoi ausschauen, sondern man würde Ihnen unter Umständen dann so einen rekursiven Algorithmus von der Grundstruktur geben und Sie müssten dann die entsprechenden Sachen einsetzen. Und da müssen Sie sich halt im Klaren sein, dass bei einer rekursiven Aufruf, dass der Modul in der Definition selber wieder verwendet wird. Ein weiterer Punkt von den Datenstrukturen, da sollten Sie halt wissen, was so Suchverfahren, wie die funktionieren und Sortierverfahren, also hier linear, binär, bei den Sortierverfahren, wie funktionieren die so vom Prinzip? Und dass Sie die halt auch hinschreiben können. Und die können Sie dann halt entsprechend mit Pseudocode hinschreiben. Die müssen Sie dann nicht in konkreten Java hinschreiben. Komplexitätsklassen wird man sicherlich jetzt halt weniger fragen. Also ich schließe nicht aus, aber das ist etwas, was ist eine Komplexität, was Zeitkomplexität und entsprechend Speicherplatzkomplexität ist ja, aber jetzt hat die genaue Formel von O, von der O-Notation weniger, aber wenn wir jetzt hinschreiben würden, ja, der eine ist komplex, hat die Komplexität O n Quadrat und der andere hat die Komplexität 2 hoch n. Welcher Algorithmus ist komplexer und welcher ist weniger komplex? Dann sollten Sie vernünftige Antwort hinschreiben. Die Softwareentwicklung, da ist es so, Software Engineering, da kamen ja diese Modelle für Analyse und Entwurf zum Tragen. ER-Modelle waren auch da, also die waren ja an sich dieselben. Und da geht es halt darum noch, im Grunde genommen ist es jetzt nicht so, dass Sie die komplett alle, also das ist ja genau dasselbe, wie Sie es lernen müssen für Datenbanken. Und das sollten Sie auf jeden Fall beherrschen. Und dynamische Modelle, Zustände und so weiter, klar, sollten Sie sich mal anschauen, wie das in dem Beispiel ausgeschaut hat. Aber das Beispiel an sich, das sollten Sie nicht auswendig lernen. Also Sie sollten sich einfach mal anschauen, wie das so vom Prinzip her ausschaut. Aber es geht nicht darum, und wichtig, das gilt auch für andere Teile, die Beispiele wird man nicht jetzt abfragen und sagen, also wie hat der Getränkeautomat jetzt bei der U-Bahn ausgeschaut? Und schreiben Sie den jetzt als Zustandsmodell hin. Und bei den Grundlagenrechnernetzen, da sollten Sie halt wissen, lokale Netze, was so CSMA, wie das funktioniert im Prinzip, der Ablauf. Und genauso auch so der Prinzip im Ablauf bei Wireless LAN. Beim Referenzmodell sollten Sie halt wissen, was es da so für Schichten gibt. Und so die Eigenschaften, so die rudimentären Eigenschaften jetzt hat von den entsprechenden Schichten, was die halt so machen. Und bei dem Sicherung von Fehlern, gut, Paritätsbit, also das ist einmal angeschaut und dann sollten Sie es wissen. Und das andere jetzt hat bei der anderen Sicherung, da ist so die was Client-Server ist, ist relativ trivial, aber was Sie hier sich anschauen sollten bei der Verschlüsselung, nämlich was symmetrisch und asymmetrisch ist. Also hier einmal mit den beiden gemeinsamen Schlüsseln und das andere mit den öffentlichen und privaten. Und bei dem symmetrischen, klar, Sie haben vorher geschmunzelt, bei dem Cäsar-Übertragung hat man schon mal gefragt, die mit der Cäsar-Chiffre. Die ist aber natürlich immer so der Punkt, man fragt ja immer nicht jetzt immer in jeder Klausur immer genau dasselbe, sondern es gibt doch immer gewisse Variationen. Aber wichtig ist so, dass Sie sich einfach die Übungen einmal anschauen. Bei der Programmierung kann es sein, dass Sie sich von der Programmierung so den Java-Code anschauen, dass Sie dann, wenn man jetzt halt hergehen würde und sagen, Sie sollen jetzt halt hier ein Suchverfahren programmieren, dass Sie hier schon so einen Rahmen kriegen und Sie müssen dann bestimmte Sachen einsetzen oder bei den Ausdrucken, dass Sie sagen, ja gut, da läuft ein Programm ab und Sie sollen jetzt rausfinden, was druckt der jetzt hat auf dem Papier dann konkret aus. Und Sie müssen also hier das vom Ablauf hier natürlich nachvollziehen können, was da halt passiert. Damit hätte ich das Ganze. Dann würde ich sagen, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und das Ganze findet ja an dem Donnerstag in der nächste Woche statt. Und ich hoffe, Sie haben sich